Wir sind ein globaler Markt, auch wenn viele versuchen, diese Globalität kaputt zu machen. Wir leben durch die Globalisierung. Und das heißt, das geht nur begleitend durch Standardisierung. Und das geht nur, wenn sich alle Nationen hinsetzen und nach den Regeln der Standards sich auf etwas einigen. Und zwar im Konsens, in der offenen Diskussion und auf Augenhöhe. Und das muss man aufrechterhalten in allen kritischen Situationen. Und das muss man sagen, toi, 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 ist der internationalen Norm bisher immer gelungen. Auch in solchen Krisensituationen.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Ihr hört die Folge von November 2025. Da schauen wir uns bei Normung gestern einen Werdegang an, den ich mega spannend finde. Und schauen uns natürlich auch an, was der für Ausblicke und Auswirkungen hat auf heute und morgen. Weil ne, alles, was gestern beginnt, besteht ja nach wie vor. Und wir sehen die Folgen davon. Mein Name ist Amelie Leibrand. Ich verantworte bei DIN die DIN Young Professionals und in diesem Zusammenhang ist auch dieser Podcast entstanden. Und ich habe mir heute eine ganz besondere Gästin eingeladen, die Astrid Wirges. Das ist dies gleichzeitig auch so eine Art Vermächtnisfolge. Astrid, du hast uns ja leider vor kurzem verlassen. In den wohlverdienten Ruhestand bist du gegangen. Und du hast ein mega spannendes Leben bei DIN und natürlich auch außerhalb. Und dazu wollen wir heute miteinander reden. Dann hallo, liebe Astrid, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist Juristin. Wie kommt man als Juristin zu DIN? Hast du in deinem Jurastudium schon ganz viel zu technischer Regelsetzung gelernt und gedacht, das ist spannend, das möchte ich machen? Oder wie ist das gelaufen?
Nee, als Jurist hast du in der Ausbildung überhaupt keinen Kontakt zu technischen Regeln. Das, was in der Ausbildung Kontakt ist, sind die Gesetzgebungen, gerade also in den großen Gebieten, Strafrecht, Zivilrecht und Verwaltungsrecht, in Bayern, Finanzen. Und Arbeitsrecht, damit hast du Kontakt. Im Zivilrecht ist sehr oft Schadensersatzrecht, also gerade im Baurecht oder im Kaufrecht. Und da könntest du zum ersten Mal über die Rechtsprechung Kontakt zu technischen Regeln bekommen. Aber in den Vorlesungen, was sie bedeuten, hast du überhaupt keine Ahnung. Null. Und jetzt zu der Frage, wie komme ich zu DIN? Also ich bin eigentlich eher naturwissenschaftlich geprägt, also nicht so wie viele andere Juristen stark in den Sprachen und so weiter, sondern ich bin naturwissenschaftlich geprägt, habe aber Jura studiert, weil unter anderem Jura sehr logisch ist. Das heißt, wenn du ein Sachverhalt analysierst, daraus deine Schlüsse ziehst und das Ganze dann sozusagen in eine Lösung überführst, ist es nichts anderes als eine ganz knallharte wissenschaftliche logische Tätigkeit. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Das war bis zum ersten Staatsexamen nicht der Fall. Aber dann ab dem Referendariat, wo es dann um Falllösung ging, auf jeden Fall. Meine naturwissenschaftliche Neigung, die sich auch in den Abiturfächern gekennzeichnet hat, hat mich dann dazu geführt, dass ich aber von vornherein weder das Richteramt noch Staatsanwalt oder Anwältin werden wollte. Bitte nicht irritiert sein, wenn ich solche Begriffe wie Richter, Staatsanwalt oder sonstiges rein maskulin nenne. Wir Juristen sind geprägt im generischen Maskulinum.
Okay.
sondern es war für mich wichtig, dass ich sozusagen mit der Wirtschaft Kontakt hatte. Und was macht man als Jurist in der Wirtschaft? Na gut, hast kein BWL studiert. Du gehst ins Personalwesen oder in eine Rechtsabteilung in einem Unternehmen. Und mich hat aber immer die Arbeit mit Menschen interessiert. Insofern war mein Spezialgebiet auch Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht. Und das prägt dazu, dass du dann als Jurist auch prädestiniert bist, in die Personalabteilung zu gehen, weil halt sehr starke arbeitsrechtliche Aspekte damit drin sind, gerade wenn du mit Sozialpartnern arbeitest und so weiter und so fort. Und wie kam ich jetzt zu DIN? Ich hatte zwei verschiedene Unternehmen, war ich schon aktiv, also erst mal in einem Computerhersteller und dann danach in einem großen Wohnungsunternehmen. Und da kam ich das erste Mal mit Normen in Kontakt, nämlich über das Baurecht. Mhm. Weil in der Immobilie Mangel ist immer Baurecht. Und Baurecht besteht zum größten Teil aus Standardisierung. Und so hatte ich das erste Mal Kontakt mit ihnen. Ich bin aber ganz normal angesprochen worden über einen Headhunter. Und zwar war nämlich mein erster Chef bei dem damaligen Computerhersteller, der hat mich empfohlen für die Aufgabe, die bei DIN anstand. Und insofern habe ich mich auf die Gespräche eingelassen, am Anfang ein bisschen sehr zögerlich, weil ich mir gedacht habe, so wie viele von euch auch denken, Mensch, das ist ja ein Behördenladen, da passt ja überhaupt nicht hin. Hast dich ja genau dagegen entschieden. Aber die Themen, die anstanden, eine Organisation in die Zukunft zu begleiten, und zwar unter den rechtlichen Aspekten, aber auch menschlichen Aspekten, nämlich genau Personal und Recht, das hat mich unheimlich interessiert. Und so bin ich zu, was vor 28 Jahren, zu denen gekommen.
Wow, 28 Jahre, da fehlen mir noch ein paar Jährchen. Bevor wir uns das genauer anschauen, was es bedeutet, dass erstens DIN keine Behörde ist und zweitens DIN auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten, wollte ich noch einmal ganz kurz zurück zum Jurastudium bei dir. Ich habe von JuristInnen, die ich kenne, gelernt, dass es auch Normen im Sprachgebrauch von Juristerei gibt. Die sagen mir, wir haben doch unsere eigenen Normen und das ist doch dasselbe. Und was erzählst du mir denn da, wenn ich von der technischen Normung erzähle? Inwiefern unterscheiden sich juristische und technische Normen? Kannst du das irgendwie in zwei Sätzen auseinanderdröseln?
Also ich weiß nicht, was manche Kolleginnen und Kollegen unter juristischen Normen verstehen, weil wir arbeiten mit Gesetze oder Verfahrensvorschriften, Verordnungen. Die juristische Arbeit beim Anwalt, beim Richter ist nicht standardisiert. Um es ganz deutlich zu sagen. Es gibt sowas wie ein Regelwerk für Anwälte. Das nennt sich die BRAO, Bundesrechtsanwaltsordnung. Und darauf basierende Ausführungsbestimmungen. Aber wie sozusagen, also wenn man jetzt mal vergleicht, wie manche Ärzte standardisiert arbeiten, wenn sie das Blut abnehmen, wie Blut abgenommen wird, wie Blut analysiert wird und dann hinterher sozusagen dir das Ergebnis mitgeteilt wird und nämlich genau, was bedeutet das für dich mit den ganzen Grenzwerten, das gibt's in der Juristerei nicht. Das, was im deutschen Sprachgebrauch das Ganze so schwierig macht, ist, wenn wir über Gesetze reden, reden wir über Normen. Mhm. Normen sind juristisch Gesetzgebungsverfahren.
Normen sind juristisch Gesetzgebungsverfahren.
Ja, also für uns sind Normen die Gesetze. Und das bedeutet, dass wir sagen, wir haben unsere Ausprägung. Dadurch, dass wir uns nie mit Normen beschäftigen müssen, verstehen wir, es sei denn, wir sind im technischen Recht tätig, also wie Produktsicherheit, Produkthaftung, Baurecht oder so, hat der Jurist wenig Bezug zur technischen Regelsetzung. Das heißt, er sieht auch nicht, wie Gesetze, die sehr weit gefasst werden müssen. Denn zum Beispiel sowas wie das BGB, das ist sehr alt. Das muss Innovationen mit abgleichen können. Man sagt immer, der Gesetzgeber muss. Aber ein Gesetz ist statisch. Das Leben ist innovativ. Das heißt, es entwickelt sich von Anfang an. Und das bedeutet, das macht man eigentlich durch eine Unterfütterung. Und das kann der Gesetzgeber nicht. Das beste Beispiel war in Europa, die Gesetzgebung zum Beispiel für Gurken und so weiter und so fort. Ich sage es mal jetzt ganz plastisch, weil das bei der Bevölkerung sehr negativ ankam. Da hat sich der Gesetzgeber hingesetzt, hat sich gedacht, das ist eine gute Gurke. Ja, dass ich trotzdem standardisierte Maße habe, ist einfach der Wirtschaft geschuldet, weil ich muss sie ja irgendwie verpacken. Mhm. Ja? Und das macht aber sozusagen, das machen Vertreter, Vertreterinnen, die praktisch mitarbeiten. Und wir Juristen legen aus. Wir sagen, passt diese anerkannte Regel der Technik zu diesem Sachverhalt und ist sie richtig angewandt worden? Und das sind zwar unterschiedliche Sachen.
Und idealerweise weiß dann der oder die Juristin auch, was eben eine anerkannte Regel der Technik ist. Also habe ich das richtig verstanden? Die Gesetzgebung hat sich hingesetzt und überlegt, was ist die richtige Gurke oder eine gute Gurke?
Also es gab am Anfang bei der europäischen, als die EG sozusagen im Entstehen war, um Handelshemmnisse abzubauen, gab es Bestrebungen, das über die Gesetzgebung oder Richtlinienkompetenzen zu machen. Und das hat sich ja geändert. Und ich in einer der Folge habt ihr ja schon mal über den New Approach gesprochen.
Mit Katja Krüger, genau.
Genau.
Die hat das zur europäischen harmonisierten Normung.
Das ist eigentlich sozusagen die Erfolgsstory wirklich für den europäischen Markt, in dem das wirklich die Experten für Experten die Konkretisierung von gesetzlichen Vorgaben besprochen haben.
Genau.
Also über die mandatierte Normung.
Genau, wir haben in einem Gesetz steht, was wir wollen und die Normung macht Vorschläge, wie man das technisch erreichen kann.
Genau.
Es sind aber von der Grundidee her Vorschläge. Es ist nicht verpflichtend. Wenn einem eine bessere Idee einfällt, herzlich willkommen, das nennt man dann Innovation. Und es ist eigentlich sehr schade, dass das oft verwechselt wird, Normen, juristische Normen, Gesetze mit technischen Regelsetzungsregularien entsprochenen Normen, weil dann wird dieser Innovationscharakter so ein kleines bisschen abgeschnitten.
Ja, nicht nur der Innovationscharakter, sondern eigentlich auch die Grundidee. Technische Regeln, egal ob jetzt von DIN, VDI, DVGW, also es gibt ja 160 Regelsetzer in Deutschland. Mhm. die sind von Experten für Experten. Und es gibt so eine schöne Entscheidung, das Bundesverfassungsgericht hat sich ein einziges Mal sozusagen mit technischer Normung beschäftigt, nämlich im Zusammenhang einer Gesetzgebung, die berühmte Kalka-Entscheidung. Da ging es um den schnellen Brüter in Kalka und das Atomgesetz. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt drei Stufen in der technischen Regel. Das eine ist die anerkannte Regel der Technik. Das ist etwas, was von Experten erprobt ist, wissenschaftlich verifiziert ist und in einer breiten Basis die Anwendung findet. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz deutlich gesagt, VDI-Regeln und DIN-Regeln sind dafür eine gute Basis, eine anerkannte Regel der Technik zu sein. Aber sie muss sich durchsetzen, sie muss wirklich benutzt werden. Ja? Und dann hast du als nächstes den Stand der Technik. Und der Stand der Technik, das steht in vielen Gesetzen drin, es muss den Stand der Technik abbilden. Das bedeutet, und jetzt sind wir vom Experten für einen Experten. Stand der Technik bedeutet, ich muss auch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft, und zwar nicht experimentell, sondern nachgewiesen, mit berücksichtigen, passt das zu dem Fall, den ich einsetze. Das ist nichts anderes als wie bei uns Juristen, dass wir die neueste Rechtsprechung kennen müssen. Mhm. Und wir müssen gucken, hat das Bundesverfassungsgericht oder der BGH, Bundesgerichtshof, in dem Fall so entschieden und passt der auf meinen Fall oder gibt es eine Weiterentwicklung? Ich kann ja nicht Entscheidungen von 1984 heute mit der gleichen technischen Rahmenbedingung anwenden, sondern ich muss mir überlegen, und das ist das Expertenwissen, passt das und wie setze ich es um? Sei es technisch oder jetzt aus der Juristensicht, juristisch.
Das heißt, das ist gar nicht nur schade, dass MaschinenbauerInnen wie ich zum Beispiel im Studium da nie was von gelernt haben. Es ist richtig gefährlich, weil das dann für die Firmen hinterher, wenn man jetzt das hoch interpoliert, ne, also alle, die eine technische Ausbildung haben, lernen vielleicht die Anwendung der 1, 2, 3 wichtigsten Normen im eigenen Gebiet. Aber sie lernen nicht, hört mal Leute, das wird übrigens eure Verantwortung sein, das Zeug aktuell zu halten und dort neue Erkenntnisse einzubringen. Weil, Überraschung, da ist nicht irgendwie so ein Dien-Gott, der da ab und zu mal was aus dem Handgelenk schüttelt, sondern das ist ein interaktives System, wo ihr mitgestalten könnt und auch solltet. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, im BWL kommt es auch nicht vor. Das heißt, weder wissen die dann wahrscheinlich in der C-Ebene sitzenden Menschen, dass sie dafür Kapazitäten freischaufeln sollten, noch wissen sie, wie man da auch kritisch auf so Dokumente schaut und vielleicht auch guckt, Verabschiedungsjahr 1987, vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Also solche Sachen sollte man ja wissen, dass man solche Dinge sieht und bemerkt. Das heißt, das kann ja richtig Geld bedeuten oder richtig Schadensfälle verursachen.
Also ich glaube Schadensfälle nicht, weil dafür wird eigentlich sowohl von der technischen Seite als auch von der juristischen Seite in den Unternehmen Vorsorge getroffen. Nein, was sehr schade ist und die Väter, die sich mit Standardisierung sozusagen professionell entwickelt haben, und das geht ja schon sehr früh los, aber auch jetzt für die DIN-Regularien. Es ist ja nicht umsonst, dass sowohl national, europäisch als international Normen alle 5 Jahre angepackt werden. Mhm. Nämlich genau aus dem Grund, passen sie heute noch. Gibt es innovative Entwicklungen, die sich einfach durchgesetzt haben oder die es wert wären zu diskutieren, dass man es anpassen muss? Wobei man natürlich auf der anderen Seite sehr schnell wieder draufkommt, dass natürlich das auch ein sehr wirtschaftlicher Effekt ist. Weil wenn ich Neuerungen mit aufnehme, ist das Altbewährte vielleicht nicht mehr State of the Art und ich falle heraus, obwohl ich in der Vergangenheit, wo ich aktiv an der Normung mitgearbeitet habe, State of the Art geprägt habe. Das heißt, das ist immer sozusagen die Waage, die sich hält, das wirtschaftliche Leben, ja, und die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Standardisierung für die Allgemeinheit, was auch im Standardisierungsverfahren zu manchen Konflikten führt.
Das kann man so sagen. Das stimmt. Das ist gleichzeitig auch so, also wenn man jetzt hier von die Wirtschaft spricht, dann klingt das immer so nach ganz abstrakt irgendwelchen Leuten, die Millionen scheffeln. Und dann haben wir ja in der Zeitung, die ist ja gerade voll mit irgendwelchen absurden Reichtümern von irgendwelchen amerikanischen Tech-Unternehmer, wo man so denkt, die sind sowieso per se alle böse. Das stimmt nicht. Ja, also die Wirtschaft besteht aus sehr, sehr vielen AkteurInnen von ganz groß bis sehr, sehr klein. Gerade in Deutschland ist viel kleiner und Mittelstand unterwegs. Das sind Leute, die sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter Mitarbeitenden einen sicheren Job haben und ihre Familien ernähren können. Die sorgen aber gleichzeitig auch dafür, dass wir Produkte im Regal haben. Das heißt, wir ganz normale Menschen, die einfach in den Laden gehen und etwas kaufen, sind Teil der Wirtschaft, weil wir nehmen entgegen, was da produziert wurde. Deswegen ist diese Verbraucherstimme halt auch eine ganz wichtige Stimme in diesem ganzen System. Den Verbraucherrat hatten wir ja jetzt auch schon 1,5 Mal bei uns im Podcast. Mir ist immer wichtig, dass ihr merkt, das ist interaktiv und das ist mega spannend. Das macht super viel Spaß und ihr könnt Einfluss nehmen, wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, alle 5 Jahre wird da so ein Dokument aus der Schublade gezogen, das ist viel zu spät, da hat sich längst in der Zwischenzeit was getan, dann meldet euch bei uns, denn das kann man natürlich auch, man kann immer jederzeit zwischendurch sagen, hört mal, ihr müsst das mal früher aus der Schublade ziehen, diese 5 Jahre gelten vom Prozess her, dann holen wir es spätestens aus der Schublade.
Genau, das ist ja das Wichtigste, weil wir sagen, spätestens nach 5 Jahren. Und die Regularin sagt auch vor, wenn es wichtige Erkenntnisse gibt, dass eine Norm vorher anzupassen ist, dann ist sie anzupassen. Und das ist auch nicht unüblich, weil zum Beispiel trotz dem sehr transparenten Verfahren passiert es oft, dass einfach Techniken übersehen werden, die durch die Norm eventuell ausgegrenzt werden, was ja weder europäisch, international noch national der Fall sein darf, auch gesetzlich nicht. Das bedeutet, wenn du sowas erfährst und dann sagst, ja, das wussten wir nicht, das konnten wir nicht sehen und so weiter und so fort, wird die Norm angepasst. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ja? Insbesondere, wenn jemand einfach die ganzen Verfahren, die wir hatten, verpasst hat. Zum Beispiel.
Durch Unwissenheit soll vorkommen. Genau. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt, dass keine Technologie ausgegrenzt werden soll. Diese Info muss zu uns kommen von außen, denn wir bauen die Sachen nicht nach, die in der Norm stehen und gucken, ob das sein kann. Wir forschen auch nicht weiter und finden heraus, ob da nicht längst was ganz anderes möglich ist. Wenn wir das können sollten, ja, dann müssten wir ja sämtliche Wirtschaft, sämtliche Prüfinstitute und sämtliche Forschungseinrichtungen sein. Das können wir gar nicht sein, wenn man mal drüber nachdenkt. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, wir haben kein Schreib mal die Normenmandat. Ja, wir sind nicht eure DIN-Abgeordneten, die für euch irgendwie die Normen schreiben, sondern wir organisieren, dass ihr das könnt. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ihr denkt, oh mein Gott, was erzählen die denn da? Dann hört euch doch gerne Menschen sind keine Ameisen an. Da erfahrt ihr alles, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, denn dieses System ist für euch da und ihr solltet es mindestens kennen. Ihr könnt euch immer noch dafür entscheiden, nicht mitzumachen. So, wir wollten aber auch darüber reden, ich finde das mega spannend, ich könnte da stundenlang drüber reden und was du zu sagen hast, ist mindestens 3-mal so spannend. Ich wollte gerne auch von dir wissen, was es bedeutet hat und wahrscheinlich hoffentlich auch in Zukunft bedeuten wird, so einen Laden wie DIN, der ein eingetragener Verein ist, wir sind keine Behörde, es ist eine privatwirtschaftliche Organisation, in die Zukunft zu begleiten. Als Personalchefin, magst du davon ein bisschen erzählen?
Gerne, also was hat mich damals gereizt, vor 28 Jahren hier anzufangen? Ich habe immer gesagt, DIN ist ein Rohdiamant. Und wenn man den richtig schleift, dann kommen die ganzen Karats und so weiter wirklich zum Vorschein. Und was ist in dem Rohdiamant sozusagen enthalten? Das ist einmal die Experten, die hier mitwirken, die 18.000 Expertinnen und Experten. Und zwar aus allen Gegebenheiten, Wissenschaft, der Industrie, dem Mittelstand, den kleinen Unternehmen, dem Handwerk, aber auch die Verbraucher, auch der Arbeitsschutz, auch wenn es manchmal schwierig ist, Umweltschutz, sozusagen dieses Zusammenwirken. Und dann, dass DIN sich entschieden hat in seiner Geschichte, diesen Prozess durch professionelle Projektmanager, Projektmanagerinnen begleiten zu lassen, die das Regelwerk kennen, damit die Expertinnen und Experten ihr Fachwissen einbringen können. Wie sie es einbringen, wie man das in die Norm schreibt, das müssen die nicht wissen. Dafür haben wir unsere Mitarbeitenden.
Das ist übrigens weltweit gar nicht selbstverständlich. Also wir sehen viele KollegInnen weltweit, also sagen wir mal so, wir sehen viele Normungsorganisationen, die keine KollegInnen zur Verfügung stellen, wo dann die ExpertInnen des entsprechenden Landes selber zusehen müssen, wie sie irgendwie ihre Stimme in die Normung hineinbringen.
Ja, nicht nur das, sondern wenn du international eine Kommunerschaft übernimmst und das, ich habe 5 Jahre in der Normung mitgewirkt, im Personalwesen, im internationalen TC, und hatte eine Co-Convenerschaft und du hast keine Unterstützung in den Regularien, weil es war ein Ehrenamt. Den hat mir keine Unterstützung gestellt, was auch richtig ist, hätte ich auch nicht in Anspruch genommen. Bist du mit dem Regelwerk, was sehr komplex ist, einfach aufgeschmissen. Denn du machst es nebenbei zur normalen Arbeit. Und der Job hier bei denen war kein Job 9 to 5.
Mhm, glaube ich dir.
Und auch der Convener, ein Brite, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war auch voll in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation mit dem Unternehmen und voll eingebunden. Und parallel dazu habe ich erlebt, wenn wir als deutsche Delegation international auftreten, wir wurden hier von einem Projektmanager oder Projektmanagerin begleitet, wie positiv das ist, weil ich kann mich auf meinen Inhalt konzentrieren. Ich kann einfach mal fragen, du, hey, wie war denn das mit den Regeln? Kann ich dagegen was machen? Ist denn das so richtig? Und das merkte ich, wo ich sage, das ist eigentlich das Gut. Und das habe ich ziemlich schnell auch erkannt in meiner Rolle als Personalleiterin. Dass ich gesagt habe, das, was unsere Mitarbeitenden machen, das ist eigentlich eine Prozessbegleitung. Eine hochkompetente Prozessbegleitung. Und es gab immer die Diskussion, müssen es Fachkräfte sein? Also müssen es Ingenieure sein? Oder können es nicht auch Juristen sein? Ich bin Juristin und ich sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir Juristen sind gut, Argumente zusammenzufassen, das Pro und Wider rauszuarbeiten. Darum geht's hier aber nicht. Es geht nicht um Moderation. Es geht um die Diskussion, entsprechend den Regularien zu begleiten. Denn fachlich ist der Vorsitzende oder der Convener eines Ausschusses verantwortlich. Unsere Mitarbeiter machen das gesamte Regularienwerk daneben. Und das geht nur an einem wichtigen Punkt zum Beispiel, sitzen alle interessierten Kreise an einem Punkt, wenn ich auch verstehe, über was geredet wird. Und deswegen brauchen wir einerseits sehr starke kommunikative Fähigkeiten und andererseits sehr starke fachliche Fähigkeiten und vor allen Dingen den Spaß, sich permanent in neue Gebiete einzuarbeiten. Das, was eigentlich Wissenschaft oder wissenschaftliches Studium ausmacht.
Das ist wunderschön zusammengefasst. Und in meiner eigenen Tätigkeit, ich habe ja vorher 5 Jahre selber Gremien leiten dürfen, habe ich dich auch einmal erlebt, als es nämlich einmal geknackt und geknirscht hat. Da war ich mit meinen Fähigkeiten als Ingenieurin so ein bisschen an eine Grenze gekommen und brauchte die juristische Unterstützung und habe sie vollumfänglich bekommen. Also es war zwar in der Vorbereitung ein bisschen unangenehm, muss ja auch, weil du musst ja sicher gehen, dass hinter dir kein noch so kleines Messer wartet, wenn du in die Verteidigung gehst. Aber die Verteidigung, die war da. Also das hat mich sehr beeindruckt. Die Folge dazu heißt, Dean ist neutral, nicht passiv und ist in dem anderen Podcast, Menschen sind keine Ameisen. Neutralisiert, anonymisiert, aber die Geschichte ist da drin.
Ja, du hast ja gefragt, wie kommt ein Jurist oder was macht eine Juristin hier bei Dean? Das Wichtige ist, dass wir als Juristen oder das Team, das Legal Team, den Mitarbeitenden zur Verfügung steht, wenn es eng wird, wenn es knirscht. Und es ist immer so ein bisschen Spagat, wir müssen eine Sensibilität schaffen, passt auf, da könnte es dann knacken. Aber das ganz Normale ist, wir sind Schadensbegrenzer. Wir werden gefragt, wenn es schon mal schief läuft, wenn ich mit meinem Latein nicht mehr weiterkomme. Und das Wichtige ist, sozusagen erstmal sich hinzusetzen, Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, so, wo ist das Problem, wie können wir es lösen? Wie gehen wir damit sozusagen um, dass beide Seiten mit berücksichtigt werden und denen keinen Schaden nimmt? Und dann im Nachgang zu gucken, wo ist man falsch abgebogen? Wo habe ich die Regularien übersehen oder wo waren sie nicht geschärft genug? Ja, und das dann in eine permanent lernende Organisation zu tragen, also das Wissen weiterzugeben.
Das ist in dem Fall auch wirklich sehr beeindruckend gelungen. Muss ich wirklich sagen, es hat mich wirklich damals beeindruckt, hat tatsächlich auch dazu geführt, dass bei mir so dieser Groschen gefallen ist und ich gedacht habe, das ist so viel mehr, was wir hier machen, als bloß einfach so ein paar Dokumente zusammenstellen. Und da sollte doch wirklich die Welt davon erfahren, sage ich jetzt mal ganz pathetisch und ganz groß, aber doch wenigstens ein paar mehr Menschen als bisher Bescheid wissen. Magst du uns nochmal mitnehmen auf dem Weg, wie du diesen Rohdiamant dann 2, 3, 5 Schritte weitergebracht hast?
Ja, also als ich anfing, ich komme ja aus der Industrie, aus der freien Industrie, der freien Wirtschaft. Und warum mich auch mein damaliger Chef empfohlen hat, mein roter Lebensfaden ist, der hat mich begleitet bis sozusagen zum Schluss, ist, dass ich Veränderungen begleite und auch vorantreibe. Und bei denen war die Veränderung, die brach ein, weil uns Mittel wegbrachen durch die öffentliche Hand. Also es gab 2 große Situationen. Einmal war, dass das Urheberrecht zum Wanken kam, weil ja Gesetzgebung frei zugänglich war. Und dann unter anderem auch mit gedacht war, ja, Normen sind ja nichts anderes als Konkretisierung der Gesetzgebung. Und deswegen sind sie kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und das war ein großes Thema, was ein Mitarbeiter dann von mir mit begleitet hat, das ganze Verfahren. Und da ging es nicht sozusagen um DIN, sondern es ging um alle Regelsetzer. Der Gesetzgeber nimmt nicht nur die Norm in Bezug, sondern er nimmt VDI-Richtlinien in Bezug, er nimmt VDE-Richtlinien in Bezug, er nimmt unter anderem DGVGW-Richtlinien in Bezug. Also gerade, womit wir auch sehr oft konfrontiert werden. Und das war ein Thema. Und das zweite Thema war, und jetzt kommen wir ins Personalwirtschaftliche, die öffentliche Hand. Wir finanzieren uns ja zu 10% über die öffentliche Hand. Das haben wir auch damals getan. Die öffentliche Hand war in einer sehr angespannten wirtschaftlichen Situation und hat im Oktober die Mittel zu 50% reduziert, obwohl wir die Arbeit schon gemacht haben. Und damit rutschte die in ein hohes Defizit.
Plötzlich, ups.
Plötzlich. Und wir hatten damals 900 Mitarbeitende über alle Unternehmen. Ui. Das heißt, dass wir hatten eine unheimliche Personallast, denn ein Dienstleister lebt von seinem Personal. Das heißt, das ist das einzige Gut, was wir haben. Und da als gemeinnützige Organisation, wo Mitarbeitende, die dabei arbeiten, egal ob in einer Tochtergesellschaft oder nicht, die Mutter ist gemeinnützig, hat eine gewisse Prägung. Das heißt, man geht anders um als in der freien Wirtschaft. In der freien Wirtschaft wird der Rotstift angesetzt, da werden Sachen gestrichen und dann wird Personal abgebaut, was einfacher ist als in der Normung, das muss man auch ganz deutlich sagen. Das war eine große Herausforderung, zu überlegen, wie reduzieren wir gesund Personal, und zwar einfach durch natürliche Fluktuation. Aber wie holen wir auch neues Personal ran, das wir für die Zukunft brauchen? Denn auch damals zeichnete sich schon ab, dass die Arbeit anders wird, dass die Arbeit digitaler wird, dass man andere Verständnisse hat, dass unsere Mitarbeitenden andere Kompetenzen mit einbringen müssen. Denn früher war der Name so Referent. Ja, und diese Entwicklung zum Projektmanager, zur Projektmanagerin, also das Ganze zu steuern, zu leiten, zu orchestrieren, das ist etwas, wo Stärken ausgebaut wurde, auch in den Kompetenzen. Und das war so der Spagat, wo ich dann mein ganzes Wissen aus den ersten 8 Jahren Industrie mit einbringen konnte, hier Personalentwicklung aufzubauen, wie wirklich, auch wenn wir es nie so gemacht haben wie heute, die Industrie, da sind wir meilenweit davon entfernt, strategische Personalplanung aufzubauen. Das waren so Gegebenheiten.
Also vor 28 Jahren, da reden wir von 1997, richtig?
Ja, 97, 98, 99.
Das ist wirklich eine andere Zeit gewesen, kann man mal so zusammenfassen. Das ist so spannend. Und diese Urheberrechtsgeschichte, die ist ja nach wie vor aktuell. Da gibt's immer wieder so Antworten sozusagen unterwegs. Aber es gibt ja immer Leute, die es nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, die halt immer wieder sagen, aber die Norm wird mir quasi vorgegeben durchs Gesetz und deswegen muss, weil ein Gesetz ist natürlich öffentlich zugänglich, wo ich dann immer meine Antwort habe, ja gut, da geht dann halt die Steuergießkanne drüber und bei uns halt nicht. Und der Gesetzgeber darf ja in Bezug nehmen, was auch immer die gesetzgebenden Menschen für richtig und wichtig halten. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen gemein, ja, dass da jemand richtig viel Arbeit reinsteckt und dann sagt der Gesetzgeber, das finde ich gut, das nehme ich jetzt in Bezug, bam, muss das kostenlos rausgeben. Das ist ja irgendwie ein komischer Vorgang.
Also sagen wir mal so, ja, ich kenne die Diskussion und ich sage immer, die Diskussion ist ja ungefähr genauso, als wenn man uns Anwälten sagt, boah, deine Kommentare musst du auch kriegen, weil das ist nämlich unser Handwerkszeug, da ist die neueste Rechtsprechung drin und die sind ziemlich teuer. Da redet kein Anwalt darum, dass er die NJW, die neueste juristische Wochenzeitung oder sonstiges abonniert, weil er braucht sie. Er braucht sie, um sein Fachwissen aufrechtzuerhalten. Und genau das ist auch hier bei den technischen Regeln. Außerdem muss man auch ganz deutlich sagen, als gemeinnützige Organisation, dass DIN sich diesen Diskussionen sehr wohl stellt. Und wenn es darum geht, dann bieten wir auch Möglichkeiten an, dass man, wie zum Beispiel, wenn der Gesetzgeber sagt, ich muss es digital zur Verfügung stehen, dass ich dann einen Zugang schaffe, dann muss aber auch dafür zu fairen Mitteln, so wie es eigentlich auch in den Regularien drinsteht, Zugang geschafft werden. Und das machen wir auch.
Ja, das stimmt. Und da kriege ich auch auf europäischer Ebene mit, dass unser Netz aus Normen Infopoint, ihr Lieben, wenn ihr davon noch nie gehört habt, guckt mal in eure Uni-Bibliothek. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit habt ihr dort ein, zwei Rechner, auf denen Nautos läuft. Früher hieß es Perinorm, jetzt ist es Nautos. Das sind offizielle Normen Infopoints. Das ist nicht wie bei uns damals an der TU Dresden so ein geheimer Rechner, wo es dann hieß, da kriegst du alle Normen, lade dir jetzt runter, es wird später furchtbar teurer. Wo man so denkt, was soll ich denn mit dieser Anzahl an Normen? Die lese ich eh nicht am Strand. Dieses Netz aus Zugängen, wo man mal reinschauen kann, vollständig in das komplette Dokument, in jedes Dokument, was ich da finde. Das ist relativ einzigartig. Die anderen Länder ziehen da gerade nach.
Also und das genauso auf europäischer Ebene, dass wir auch da sagen, bei harmonisierten Normen, also die wirklich zur Konkretisierung von Verordnungen und Richtlinien sind, dass wir dort gemeinsam einen Weg finden, wie kann ich mir die sozusagen nutzen. Aber man muss auch nochmal ganz deutlich sagen, wir schreiben nicht Normen für die Allgemeinheit, nicht für die Bevölkerung.
Sie sind zum Nutzen der Allgemeinheit, aber sie sind nicht...
Sie sind für Experten, ja. Von Experten für Experten.
Ja.
Und als ich mal Häusle gebaut habe, konnte ich mit den Normen nichts anfangen, um es ganz deutlich zu sagen.
Du hast ja aber auch nicht die Mauern gebaut, also damit kannst du ja auch nichts anfangen.
Eben, sondern ich verlasse mich darauf, dass das der Fall ist. Und als Unternehmen das Geld damit verdient, Produkte herzustellen, die in dieser Spezifikation oder in diesem technischen Produkt sind, ist das nichts anderes, wie ich vorhin gesagt habe, bei den Juristen. Das ist mein Handwerkszeug und das brauche ich, um gute Arbeit leisten zu können.
Mhm.
Und wenn es daran scheitert, scheitert es auch an anderen Sachen. Und ich weiß, von was ich rede. Wir haben in Berlin 14.000 Juristen oder 13.000 Juristen. Davon sind viele, die wirklich am Existenzminimum leben. Aber trotzdem brauche ich mein Handwerkszeug.
Ja.
Und darüber werde ich nicht diskutieren.
Das ist eine sehr schöne Sichtweise. Ich werde mir dieses Argument auch mitnehmen. Meine weiteren Gespräche und Vorträge und Rückfragen nach den Vorträgen. Vor allen Dingen dafür. Jetzt haben wir die großen Meilensteine uns angeschaut. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch Tagesgeschehen, ne? Also ich meine, ihr müsstet in der Geschäftsleitung und als Personalchefin, du ganz besonders, ja auch wahrscheinlich auf aktuelle Tagesdinge reagieren. Hast du da so Highlights aus deiner Zeit?
Also ein Highlight war, liegt noch gar nicht so lange zurück, das ist Corona. Denn wir leben davon, dass wir international, wir machen 80% internationale Normungsaktivitäten. Also weniger die nationale. Aber die Internation wird ja national gespiegelt. Und die Leute saßen zusammen, dieser persönliche Kontakt. Und das auf die Schnelle virtuell hinzubekommen, das war so ein Highlight, wo es wirklich darum ging, wie kriege ich das hin? Wie halte ich die 18.000 Expertinnen und Experten bei der Stange? Wie mache ich es auch international? Das war sowas, wo wir einen Krisenstab aufgesetzt haben, unabhängig davon, welche Normen stellen wir zur Verfügung, um sozusagen schnell gesundheitstechnisch voranzukommen, um der Pandemie Herr zu werden. Und das Zweite war, wir sind alle groß geworden in einer sehr großen Friedenszeit, 80 Jahre Frieden. Und wir sind, glaube ich, alle 2022 sehr eiskalt überrascht worden, als plötzlich ein friedliches Land überfallen wird.
Mhm.
Und wie gehen wir international und national mit der Gegebenheit um? Denn die internationale Community lebt davon, dass wirklich alle Länder friedlich miteinander arbeiten und dass sie ihr Wissen einbringen. Und wie geht man zum Beispiel mit Russland, Belarus oder sonstiges um? Auch das waren Herausforderungen eher juristisch. Wie gehen wir mit Sanktionen um auf der Europäischen Kommission? Fallen wir da drunter? Wie halten wir aber auch den Gedanken der weltweiten einheitlichen Normung, denn hier reden ja wieder Fachexperten, sozusagen aufrecht? Auch mit dem Wissen, dass Standards eventuell im dualen System missbraucht werden können. Also wie unterscheidet man das? Das ist nicht gerade einfach gewesen, das ist nicht trivial. Es gibt heute noch den Krisenstab, der ist eben mit einem Kollegen aus der Abteilung besetzt, juristische und Beratung. Aber das ist eher so eine Begleitung.
Mhm.
Ja, aber eine große Herausforderung für die Mitarbeitenden. Und das Zweite ist, dass unabhängig davon, wie wir politisch zu solchen Situationen stehen, wir uns neutral verhalten müssen und national und international den Gedanken der Normung aufrechterhalten müssen. Das ist wichtig. Das heißt nämlich genau weltweit. Wir sind ein globaler Markt, auch wenn viele versuchen, diese Globalität kaputt zu machen. Aber wir leben durch die Globalisierung. Und das heißt, das geht nur begleitend durch Standardisierung. Und das geht nur, wenn sich alle Nationen hinsetzen und nach den Regeln der Standards sich auf etwas einigen. Und zwar im Konsens, in der offenen Diskussion und auf Augenhöhe. Und das muss man dann sozusagen aufrechterhalten in allen kritischen Situationen. Und das muss man sagen, toi, 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 ist der internationalen Normung bisher immer gelungen. Auch in solchen Krisensituationen.
Und wie besonders das ist, das macht man sich, glaube ich, erst klar, wenn man das sich so mal zu Gemüte führt, was das bedeuten würde in so kleinen Sachen. Also für mich ist der Gedanke der Normung, der Gedanke der Standardisierung das Vertrauen, was man sich gegenseitig gibt und was durch dieses System auch bestehen bleibt. Also gehen wir mal wirklich richtig weit zurück, über 100 Jahre, da war Milch zum Beispiel mit Kalkwasser gestreckt worden, weil Kalkwasser ist auch weiß, aber viel billiger. Und dann kann man den höheren Preis für Milch dafür nehmen, aber man verkauft den Kunden halt Kalkwassermilch. Und das ist halt einfach nicht Milch. Und je nachdem, was da in dem Kalk alles drin steckt, auch so ein bisschen gesundheitsschädlich. Und da muss man dann halt sagen, Milch enthält bitte Milch und eben nicht Kalkwasser. Und dann gibt's Prüfverfahren, wie man das nachweisen kann, dass Milch wirklich Milch ist und nicht mit Kalkwasser gestreckt, auch nicht ein ganz kleines bisschen, einfach gar nicht. Und das wird dann überprüft und irgendwann etabliert sich, Milch hat bitte Milch zu sein. Fertig, end of story. Und bei internationalen Handelswegen kann man sich vorstellen, dass da unterwegs einfach ganz viele Leute sind, die gerne Geld verdienen würden, ohne so besonders viel dafür tun zu müssen. Und damit muss man als internationale Gemeinschaft umgehen. Entweder man vertraut sich gegenseitig und ist dann, wenn man es nicht gut überprüft oder sich gegenseitig in die Pfanne hauen möchte, lässt man quasi die eigenen BürgerInnen da in die Falle laufen, weil die sind diejenigen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Ja, also reiche Leute brauchen keine Regeln, die schaffen sich ihre Regeln. Die Regeln sind für uns Normalos, die wir halt einfach mit normalem finanziellem Horizont hier irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Und wir brauchen, dass wir uns darauf verlassen können, dass das, was draufsteht, auch das ist, was drin ist.
Ja gut, aber das wird ja durch das System, also gerade jetzt, was Europa anbelangt, mit dem CE-Kennzeichen und so weiter, eigentlich sehr, sehr gut geprägt. Auch das ist ja wieder Vertrauen, weil das sind ja akkreditierte Institute, die das prüfen. Da wird auch manchmal Schindluder getrieben. Das ist aber so.
Genau.
Das heißt, wo es Regeln gibt, gibt es Menschen, die Regeln brechen. Das ist so.
Das wird es auch immer geben. Die wird es auch dann so geben, wenn man die Regeln schärfer macht.
Genau, das gibt es immer. Also eine gewisse Energie ist immer da, Regeln zu dehnen. Davon leben wir unter anderem auch als Juristen. Ja? Aber es ist immer eine Leitplanke, auf was ich mich verlassen kann und wo ich sagen kann, nee, das kann nicht sein. Also gerade bei den FFP2-Masken in Corona, das war ja wichtig. Ja, und auch da haben sich ja dann Institute von der Spreu vom Weizen getrennt, wo einfach FFP2-Masken auf den Markt kamen, die bei Weitem nicht das erfüllten, was sie erfüllen sollten, weil einfach Menschen gewittert haben, ich kann damit riesen Kohle verdienen.
Und das ist ein riesiges System, was aufgebaut ist und dafür sorgt, dass alles läuft. Und man sieht es nicht, weil wir sind so dran gewöhnt, dass das klappt, dass wir gar nicht mehr wertschätzen, was dahinter steckt. Und wenn man in der Normung arbeitet, sieht man einen ersten Ort, an dem eben die Grundlagen dafür gelegt werden. Die Normen sind ja oft Grundlage eben für Prüfungen, für Akkreditierungen und so weiter. Also auch Herstellung, ne? Und dann wird er eben entsprechend danach hergestellt und der andere prüft danach und so weiter. Und was da alles drin steckt, das sieht man wirklich erst, wenn man in so einem System arbeitet.
Ja.
Was ist denn dein Wunsch für morgen? Also du hast ja ganz viel angestoßen. Siehst du Dinge, die jetzt noch weitergeführt werden? Oder hast du deine Geschichten sozusagen alle abschließen können und jetzt ist eine neue Generation dran und sollen die mal machen?
Also ich bin der Auffassung, dass man immer aus der Vergangenheit in die Zukunft geht. Genau das, was eigentlich der Titel auch ist. Und ich glaube, die große Zukunft ist wirklich die sinnvolle Nutzung von KI. Es ist einfach so diese Prozessorientierung, die wir heute leben, einfach eine sinnvolle Ergänzung. Es gibt viele Sachen, die sind tröge, die muss ich nicht machen, die kann eine KI viel, viel besser als ich persönlich. Man muss aber dazu sagen, auch dazu braucht es gewisse Standards. Ich muss wissen, wie eine KI lernt, auf welche Daten greifen sie zurück. Ja, da ist man mit Hochdruck dran, aber auch das muss bitte international geschehen. Und ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Standardisierung muss schneller werden. Sie muss auch andere Wege gehen. Was wir bisher gemacht haben, eben das für Experten, von Experten, man setzt sich zusammen, man diskutiert, das wird zukünftig mit diesen schnellen technologischen Entwicklungen nicht mehr standhalten. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein für meine Nachfolger, das zu stemmen, Prozesse zu etablieren für die technische Regelsetzung, die genauso anerkannt sind, und zwar weltweit anerkannt sind, dass sie sehr fundierte Ergebnisse liefern. Zum Teil, und jetzt nehme ich ein Wort in den Gebrauch, was ich ganz selten in den Gebrauch, nämlich kartellrechtlich anerkannt. Das heißt, hier sitzen viele Beteiligten dran. Und ich habe eine Gewähr, dass hier nicht Lobbyismus betrieben wird, nur eine Partei sozusagen vorangetrieben wird, sondern dass sich viele beteiligen können. Auf den unterschiedlichsten Wegen, auch da muss man dran denken, wie kann ich das hinkriegen? Aber auch, wie nutze ich sogenannte Schwarmintelligenz? Wie nutze ich das, um schnell Ideen, da sind wir auf dem Weg mit den One und so weiter, solchen Innovationen mit aufzunehmen, um sie dann zu filtern und zu sagen, so, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen können, das ist eine gute Basis für eine anerkannte Regel der Technik, weil sie wird oft angewandt, sie deckt viel ab und sie bietet Platz für Innovation.
Ich möchte noch ergänzen, es wäre sehr wünschenswert, wenn dieser persönliche Kontakt der ExpertInnen trotzdem weiterhin irgendwie ermöglicht wird. Denn die Normung, also die gemeinsame Erarbeitung der Dokumente über das, was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, was ich auch nicht müde werde zu betonen, da sitzen viele Leute zusammen. Der Sachverhalt wird sich von allen Blickwinkeln, die es auf diese Sache geben kann, angeschaut und betrachtet. Und alle haben Stimmrecht, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass es Konsens ist und nicht Mehrheitsentscheid, gibt es nicht so dieses, aber ist der wieder quatscht, wird eh überstimmt. Nein, es werden alle angehört und mit allen muss gerungen werden, um die beste Lösung, mit der alle am besten klarkommen. Das hat einen wahnsinnigen Kollateralnutzen. Die Leute, die gehen alle raus und denken oder sagen uns das auch, entweder, wow, ich wurde wirklich angehört, ich wurde ernst genommen, oder andersrum, ich habe zum ersten Mal verstanden, warum die andere Seite so ein Problem damit hat. Und das, finde ich, aus meiner Sicht, ist das eines der wichtigsten Dinge, was die Normung kann.
Also ich habe Kolleginnen und Kollegen im Personalbereich oft gesagt, wenn ihr Weiterbildung machen wollt für Führungskräfte, egal fachlich oder disziplinarisch, schickt die ab und zu mal in die Normung. Weil sie lernen eins, ihr Fachwissen einzubringen, aber zuzuhören. Zuzuhören, was andere sagen, wo der Schuh den anderen drückt. Auch Leute, die stiller sind, mal einzuladen, Themen zu sagen. Weil die kommen meistens dann irgendwann um die Ecke, wenn man schon fast fertig ist, wo jeder dann sagt, nicht jetzt noch, ja. Und gerade dann, wenn man sagt, ja, es war mir schon klar, dass die Fraktion jetzt ankommt. Das ist aber etwas, was wir in der Zukunft brauchen, dieses interdisziplinäre Zusammenspiel. Das Akzeptieren anderer Meinungen, das Ausloten gemeinsam, um einen gemeinsamen Weg zu finden, das macht ein gutes Team aus. Das sind Spitzenteams. Die kennen ihre Stärken und Schwächen, die kennen auch die Nöte. Und sie akzeptieren sie. Und sie diskutieren oder sie agieren für ein gemeinsames Ergebnis. Und das ist etwas, das kann ich mit keinem Training machen. Das erlerne ich nur, wenn ich mal hart diskutiere für ein Thema. Weil ich habe meine Interessen. Ich werde dorthin geschickt, damit die Firmeninteressen vertreten werden. Das heißt, trotzdem muss ich gucken, dass ich ein gutes Ergebnis hinbekomme, wo alle mitleben können. Weil das ist ja die Zielsetzung der Normung. Sonst wird die Community auch sehr schnell reagieren und mich ausgrenzen. Und da habe ich auch nichts gewonnen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir zukünftig, nur so können wir zukünftig auch in der Industrie arbeiten. Und deswegen finde ich es immer so schade, wenn es heißt, oh, ich kann da keinen Experten hinsenden, das kostet so viel Geld und ja, ich habe die Zeit nicht und der oder diejenige soll bitte in der Entwicklung oder im Vertrieb oder in der Produktion arbeiten. Ich weiß nicht, ob manchmal das nicht sehr sinnvoll ist, für 2-3 Jahre jemanden genau in solchen Gremium. Ich habe in den 5 Jahren, wo ich Normen gemacht habe, verdammt viel gelernt.
Ich auch. Und ich höre es von ganz vielen und ich höre auch von ganz vielen. Ich kenne einen selbstständigen Menschen aus Norwegen, der seit 10 Jahren einen ISO-TC leitet als Convener. Der sagt, er hat unglaubliche Reisekosten pro Jahr. Und er sieht sie alle, denn er ist sein eigener Chef. Das heißt, er muss sich das erlauben. Also es muss sich für ihn lohnen, sonst würde er es nicht machen. Und er sagt, das lohnt sich so. Also klar würde ich es sonst nicht machen.
Das ist, ich finde eigentlich ein gut, was ein bisschen bekannter werden sollte, ja. Und das nächste ist auch, es gibt einen guten Slogan, wer die Norm hat, hat den Markt. Nicht sozusagen, dass ich dann dominiere, Markt beherrschen werde. Nein, durch Normung werden Schnittstellen standardisiert. Und das heißt, es wird weit zugänglich. Ich arbeite mit, dass Produkte sicherer werden, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich die anerkannte Regel der Technik umsetze, dass man mir, wie so schön das heißt, ich mir Gedanken gemacht habe. Das heißt, mein Haftungsrisiko geht nach unten. Und das ist ja schon etwas, wenn ich dort mitwirken kann, wenn ich mein Wissen als Unternehmen mit einbringen kann, dass ich sagen kann, da habe ich davon auch was. Ich bin an einem Zyklus sehr schnell dran, wo sich Neuerungen geben. Ja? Und ich kann eben dort aktiv auch mitwirken und Einfluss nehmen. Das ist nicht zu unterschätzen.
Das stimmt. Es ist so mega spannend, mit dir zu reden, liebe Astrid. Ich würde noch 100 Fragen stellen wollen, aber wir wollen euch ja auch nicht überfordern. Und wir haben euch versprochen, dieser Podcast ist ein doch übersichtliches Format. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielleicht können wir ja mal irgendwann noch mal eine Sonderfolge machen, dass ich dich noch mal einlade und wir in diese ganzen vielen kleinen Sachen reingehen. Ich habe gemerkt in unserem Vorgespräch, wir könnten uns auch normungsphilosophisch stundenlang unterhalten. Ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber jetzt sage ich erstmal, liebe Astrid, tausend Dank, dass du nochmal reingekommen bist hierfür.
Gerne, habe ich wirklich gerne gemacht.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.